Gut. Wir hatten die Lesung eben schon aus Hesekiel gehabt und wir werden jetzt anfangen, aus Hesekiel zu lernen. Wir hatten Titus in den letzten Wochen besprochen und ich wollte gerne jetzt dieses Buch durchmachen. So, wenn du sagst, ich möchte immer gerne schon vorher wissen, so was in etwa kommt. Wir werden nicht jedes Kapitel machen, nicht jeden Vers, aber schon Abschnitte. Also du kannst gerne da schon ein bisschen vorauslesen. Aber ich habe es hier überschrieben. Hesekiel ist ein Prophet der Hoffnung. Wohin wendest du dich, wenn die Umstände schwierig sind? Wenn du krank bist? Wenn die Diagnose vom Arzt kommt, dass es nicht gut aussieht? Wenn das Auto kaputt ist, du Schmerzen hast, wenn du gekündigt wirst oder du in Kurzarbeit bist? Was machst du, wenn du solche Arten von Problemen hast? Oder andere, vielleicht denkst du gerade, was du sagst, ja, meins hat er noch nicht erwähnt. Aber du denkst an deine Situation. Natürlich können und sollen wir praktische Schritte einleiten. Wir müssen zum Arzt gehen, wir müssen zur Werkstatt, wir müssen dieses oder jenes, wir müssen Bewerbung schreiben. Aber wir wissen auch, dass wir davon meistens nicht wirklich Hoffnung bekommen. Und als Gläubige an Jesus Christus ist unsere Aussage ja gerade, dass wir Gott in jeder Situation vertrauen können. Und wir sehen das in Hesekiel. Die Menschen zur damaligen Zeit, Hesekiel war in einer so schwierigen Situation. Und wie reagiert Gott darauf? Wie möchte er trösten? Wie möchte er in dieser Situation weiterhelfen? Und das wollen wir sehen in Hesekiel. Und wir wollen von ihm lernen, Gott mir zu vertrauen. Und dann war in den ersten drei Versen, ich werde es jetzt nicht mehr alles lesen, aber du kannst gerne die Bibel aufgeschlagen haben und dort mitschauen, dass die Beschreibung war, wann das alles stattgefunden hat und Gott sich eben dann auch zeigt. Am Ende von Vers 3, dort kam die Hand des Herrn über ihn. Denn, ja, können das nächste machen, Gott ist gegenwärtig. Und er weiß, was wir, und er weiß, wann wir etwas benötigen. Und zu dem Zeitpunkt gab Gott eine neue Offenbarung zu Hesekiel. Und zwar, Hesekiel war damals 5 Jahre lang schon in der Gefangenschaft. Es steht in Vers 2, im 30. Jahr, am 4. des Monats, Vers 1, am 5. des Monats, als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, öffnete sich der Himmel und ich sah Gottes Erscheinen. Am 5. des Monats, das ist das 5. Jahr nach der Wegführung des Königs Joachim. Also das 30. Jahr bezieht sich vermutlich auf sein eigenes Alter, aber sagte das 5. Jahr nach der Wegführung von König Joachim. Also das war die zweite Wegführung, die hat 597 vor Christus stattgefunden. Also sind wir jetzt 592, 593 vor Christus. Und er war dort mit einer großen Gruppe von ungefähr 10.000 Israeliten aus Jerusalem weggeführt worden in die babylonische Gefangenschaft. Weg von zu Hause. Und 30 Jahre ist auch insofern relevant, weil das war nach dem Gesetz für einen Priester die Zeit, wo er den Priesterdienst anfängt. Das heißt, mit 25 hat er dann vermutlich schon gehofft, jetzt sind es nur noch 5 Jahre und dann darf ich in den Tempel gehen. Dann darf ich dorthin, wo nur die Priester gehen. Dann darf ich anfangen zu opfern für unser Volk. Dann darf ich näher ran an den Herrn. Und dann kommen die Babylonier und zerstören all seine Träume, zerstören all seine Vorstellungen. Und er ist jetzt in der Gefangenschaft. Er ist dort mit Tausenden von seinen Landsleuten. Und die Frage, die sie sich stellen, ist, warum hat Gott das zugelassen? Hat Gott nicht eingegriffen? Ist er tatsächlich nur so ein lokaler Gott, wie die anderen Menschen denken? Kann er uns nicht helfen? Ist er noch hier oder ist er in Israel geblieben? Gibt es für uns eine Hoffnung? Und er war in Babylon und keiner wusste so genau, wie es weitergehen sollte. Und genau dort offenbart sich Gott. Und wenn wir ein weitergehen, dann sehen wir, dort eine Karte, wo das stattgefunden hat. Auf jeden Fall, er war weggeführt worden von Israel und rübergeführt worden nach Babylon. Und dann am Fluss Keba, jetzt sehen wir das, in Sheba oder Keba, das war nördlich von Babylon. Und dort hatten sie dann eine ganze Reihe der Weggeführten angesiedelt. Weit weg von der Heimat. Und zu dem Zeitpunkt lesen wir dann Vers 1, dass da öffnete sich der Himmel und ich sah Gottes Erscheinung. Gott hat sich offenbart. Nicht zu jedem Israeliten, der da war, aber zu Hesekiel. Und er tat das in Visionen und zeigte damit, ich habe mein Volk nicht vergessen. Ich habe euch nicht vergessen. Auch wenn ihr im Moment viel durchmacht und auch wenn die Babylonier garantiert nicht immer nett und freundlich zu euch sind. Auch wenn ihr hier schwer arbeiten müsst. Und so tut Gott, was Hesekiels Name verheißt. Denn Hesekiel bedeutet, Gott stärkt. Und er stärkte Hesekiel in dieser Situation, indem er sein Vorgehen, Gottes Vorgehen erklärt und darauf verweist, ich habe noch weitere Pläne mit euch. Und das werden wir sehen durch das Buch Hesekiel hindurch. Dabei sagt Gott hier nicht, wann genau das geschehen wird. Nun, wir hatten schon die Vorhersage, die haben wir, wenn du am Mittwochabend mit dabei warst, im Buch Daniel gesehen, dass er gelesen hat, dass sie 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft sein werden. Aber mehr sagt er hier nicht. Er sagt nicht genau, wann dieser Tempel, den er in den letzten 8 Kapiteln beschreibt, wann der gebaut wird und wie das alles genau stattfinden wird. Aber die Verheißung ist nicht, geht das? Okay. Gottes Verheißung ist nicht, dass all unsere Probleme schnell vergehen, sondern dass Gott sein Ziel, und ich füge ein, zu seiner Zeit, erreichen wird. Die Hoffnung für die Israeliten damals war nicht, jetzt sagt Gott irgendwas und alle Probleme sind weg, ihr dürft wieder zurück in die Heimat und eure Häuser sind schon wieder gebaut. Ja? Er trägt sie manchmal durch schwierige Zeiten. Aber er spricht hier zu ihnen und er zeigt sich Hesekiel und sagt ihm, schau her, ich habe euch nicht vergessen. Und das möchte er uns sagen. Deswegen hat er es aufschreiben lassen, zu sagen, egal was deine Umstände im Moment sind. Und vielleicht sagst du, ähnlich wie die Israeliten dort in der Gefangenschaft, wo ist der Herr? Ich habe diese Not und vielleicht habe ich auch schon eine Weile dafür gebetet und ich sehe nicht, dass sich das groß ändert. Wir dürfen hier sehen und sagen, ich bin da und ich kümmere mich drum. Unsere Wahl ist also, dass wir entweder über die Umstände klagen oder aber, dass wir Gottes Zusagen vertrauen. Dass wir entweder sagen, Gott, wenn du nicht dieses tust, was ich jetzt will und auf die Art und Weise, wie ich das will, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder aber wir sagen, hey, ich brauche dich. Wirke durch mir, gib mir deine Gnade. Stärke du mich, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, wie du versprochen hast. Dass du mir hilfst, dass du mich hindurchträgst, dass ich erleben darf, wie du verheißen hast. Du bist bei uns alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So, Hesekiel war hier. Und zu dem Zeitpunkt hat er vermutlich noch gar nicht so viel erwartet. Aber Gott zeigt sich ihm. Und dann haben wir diese Beschreibung gehört, als wir Hesekiel eben Kapitel 1 gelesen haben. Gott ist herrlich. Das Erste, was Gott ihm offenbart, ist nicht lauter Informationen, wie genau es weitergeht. Es ist nicht zu sagen, Hesekiel, das wird bei dir in den nächsten 2-3 Jahren passieren. Es ist nicht, pass auf, irgendwann in der Zukunft, hier werde ich das machen. Sondern das Erste, was Hesekiel sieht, ist den Herrn selber. Unsere Hoffnung ist nicht in der Politik oder der weiteren Entwicklung, wie alles weitergeht oder auch wie in unserer Situation jetzt alles weitergeht, auch mit der Entwicklung von Corona und so weiter, sondern in der Person Gottes. Gott zeigt nicht zuerst Informationen, er offenbart sich selber. Er sagt, Hesekiel, deine Hoffnung ist nicht, wie lange dauert jetzt noch die Gefangenschaft. Deine Hoffnung ist nicht, dass du das irgendwie überlebst, dass du noch dabei bist, wenn die Israeliten zurückgehen werden. Deine Hoffnung ist, ich bin da und ich bin allezeit bei dir. Wir können nicht biblischerweise Hoffnung geben und zu sagen, du wirst nicht mehr leiden oder du wirst keine Schmerzen haben oder du wirst nicht Widerstand erfahren. Aber unsere Hoffnung ist, dass egal was dir passiert, egal unter welchen Umständen du bist, Gott weiß es und Gott hat einen Plan und er wird es zur Vollendung bringen. Und die größte Hoffnung ist nicht auf dem Hier und Jetzt, sondern ist, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Und er wollte das auch Hesekiel, er wollte das auch den Israeliten zeigen. Und Hesekiel sieht dieses, aber hat Schwierigkeiten, das zu beschreiben. 20 Mal, ich habe das mal nachgezählt, 20 Mal in dieser Beschreibung ab Vers 4 bis zum Ende des Kapitels benutzt er das Wort wie oder gleich wie. Das heißt, er sieht irgendetwas und er sagt, naja, irgendwie so ähnlich ist das, genau beschreiben kann ich das gar nicht. Und vielleicht hast du die gleichen Schwierigkeiten, wie ich das auch habe, dir das irgendwie vorzustellen, wie das aussieht. Ich werde gleich ein Bild zeigen, wie jemand sich das bildlich vorgestellt hat. Wir wissen nicht, ob es genauso aussah. Aber darum geht es auch nicht. Denn Gott hat sich nicht geoffenbart, damit wir uns ein Bild von ihm machen, noch eins zurück, genau, sondern um durch seine Größe uns Hoffnung zu geben. Okay? Er hat sich nicht dargestellt, dass wir irgendwie sagen können, oh, so sieht er aus. Denn Gott hat gesagt, wir sollen uns kein Bild von ihm machen. Ja? Aber er beschreibt seine Größe in so kleinen Andeutungen, um uns zeigen zu können, schau her, ich bin über diesen Ding. Ich bin über deiner Situation. Nicht, dass das, ja, ich bin stehe über den Dingen und das kümmert mich nicht. Ja? Sondern eins, ich bin mächtig genug, dass ich helfen kann. Ich bin allwissend, dass ich die Situation kenne und dass ich mich um dich kümmere, dass du mir nicht egal bist und dass ich weiß, wie es weitergeht, dass es nicht das dunkle Tal ist und es kein Licht am Ende des Tunnels gibt. Ja, sondern dass es Hoffnung geben kann, wenn du auf mich blickst. Und das ist so entscheidend, wie wir in diesen Situationen damit umgehen. Schaue ich auf die Umstände, schaue ich auf das, was andere tun, und es wird sehr, sehr dunkel. Oder ich schaue auf zu dem, was Gott offenbart. Ich schaue auf zu der Verheißung, die er gegeben hat. Und ich habe Hoffnung. Und jetzt können wir zu diesem Bild weitergehen. Diese ganze Beschreibung auch, wie genau das ausgesehen haben mag, es geht bis Vers 25 lediglich um Engelwesen, die um Gottes Thron herum dienen. Und so auch diese Darstellung. Es ist nicht eine Darstellung von Gott. Es ist eigentlich eine Darstellung von dem Thron, der unter ihm ist. Wenn du Hesekiel aufgeschlagen hast, wenn du einmal weitergehst zu Kapitel 10, bleib in Hesekiel, Kapitel 10, Vers 1, da sieht er noch einmal etwas Ähnliches und es sagt, und ich sahe, und siehe, auf dem festen Gewölbe, das über dem Haupt der Cherubim war, befanden sich einem Saphirstein gleich etwas, das aussah wie ein Thron, der über ihnen sichtbar wurde. Also hier werden sie nicht mehr als diese Wesen beschrieben mit den verschiedenen Gesichtern und den Flügeln, die um sie waren, sondern als Cherubim. Okay? So dieses waren diese Engelwesen, waren die Cherubim, und das sind die gleichen, die wir in Offenbarung 4 sehen, von denen wir auch einen Ausschnitt heute Morgen gehört haben, die ständig um Gottes Thron herum sind und ihn anbeten und seine Befehle ausführen. Und auffällig bei ihnen ist zum einen ihr Glanz, ja, die Herrlichkeit, die dort scheint, dass es einfach immer wieder steht hier, wie glänzend und wie herrlich und wie rein und reflektierend das alles war. Und Gott zeigt das in dieser Situation nicht ohne Absicht. Er zeigt das, wo sie sagen, wie geht es denn jetzt weiter? Wir sind so bedrückt, wir sind so bedrängt. Und Gott sagt, schaut her, das ist nicht alles. Ihr seht noch nicht, was Gott alles bewirkt. Und er zeigt sich ein wenig von sich selber und sagte, ich bin immer noch auf dem Thron. So, wir sehen zum einen diesen Glanz, diese Herrlichkeit, und wir sehen zum anderen, dass diese Wesen ständig genau das tun, was der Geist in ihnen sagt. Ja? Wenn die Räder sich erhoben, erhoben sie sich. Sie konnten in alle Richtungen gehen, mussten sich dabei gar nicht wenden. So, sie führten immer sofort das aus, was der Geist in ihnen bewirkte. Und das sind quasi die höchsten geschaffenen Wesen. Gott ist natürlich nicht geschaffen, er ist ewig, er ist der dreieinige heilige Gott, der sich absolut nicht ändert. Aber die Wesen, die ständig in seiner Gegenwart sind, die äußern sich dadurch, dass sie seine Herrlichkeit reflektieren und dass sie sofort das tun, was er möchte. Nicht als Roboter, sondern einfach als Wesen, die in der Herrlichkeit und in der Gegenwart Gottes leben. Weißt du, was über uns ausgesagt ist? Dass wir eine Zeit lang ein wenig niedriger gefunden worden sind als die Engel. Ja? Aber wie er Christus dann erhöht hat über die Engel, dass ihm ein Name gegeben ist, über allen Namen, so hat er nicht den Engeln verheißen, mit ihm zu herrschen, sondern uns, die in seinem Ebenbild geschaffen sind. Es steht nirgendwo über einen Engel, dass er in Gottes Ebenbild geschaffen worden ist. Ja? In dem Sinne sind wir noch mehr in dem Ebenbild Gottes. Das heißt, unsere Hoffnung ist auch, dass eines Tages, wenn diese Zeit hier vorbei ist, dass wenn wir Christus vertraut haben, wir werden bei ihm sein, wir werden aus ganzem Herzen seinen Willen tun und wir werden seine Herrlichkeit reflektieren, in seiner Gegenwart sein. Und es wird sein, er ist unser Gott und wir sind sein Volk, wir sind seine Braut als die Gemeinde. Ja. So ist dieses hier einfach nur ein kleines Bild von dem, was du und ich nicht nur irgendwann sehen dürfen, wie in einem Film, sondern teilhaben dürfen und persönlich erleben werden. Und hier sind diese Engelwesen. Und trotz ihrer Herrlichkeit lesen wir, sie bedeckten die ganze Zeit ihren Leib. Sie waren dort, aber sie konnten nicht wirklich vor dieser Herrlichkeit Gottes bestehen. Und der Herr war über ihnen. Nun, wir können Gott direkt nicht sehen. Und wie gesagt, dieses hier ist auch nur quasi der Thronsessel, den Hesekiel hier zumindest am Anfang gesehen hat. Es ist nur ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Und dann lesen wir in Johannes 1, Vers 18. Sollte unten reinkommen, da geht das hier mit der nächsten, ne? Genau. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das heißt, Gott in seiner kompletten Herrlichkeit hat keiner gesehen. Selbst was Hesekiel hier gesehen hat, waren hauptsächlich nur die Engelwesen darum und da war irgendwie eine Herrlichkeit darüber, die dann so herrlich war, die so großartig war, dass er das gar nicht sehen konnte, dass er geblendet war davon. Ja, aber wenn wir lesen von dem, was Jesus gelebt hat, er sagte, das ist wie Gott ist, nur ohne den Herrlichkeitsglanz drumherum. Ja, aber in seinem Charakter, in seiner Eigenschaft, so wie Gott ist. Und wie zeigt er sich uns? Dass er sich unserer annimmt, dass er die Herrlichkeit verlassen hat im Himmel, zu uns auf die Erde gekommen ist, dass er sich um die Armen, die Kranken, die bedrückt sind, auch mit ihrer Schuldlast, dass er sich um sie kümmert und dass er sie befreit, dass er ihnen Hoffnung gibt, dass er ihr Leben verändert. Das ist unser Gott. Hesekiel hier sieht die lebenden Wesen, so werden sie hier immer wieder genannt, denen nichts entspricht, was wir auf Erden kennen. Deswegen werden sie auch so genannt. Und zum Beispiel Vers 22. Und über den Häuptern des lebenden Wesens war etwas wie ein festes Gewölbe. Also er beschreibt sie hier, beschreibt die Gesichter und sagt, naja, irgendwie so ähnlich wie ein Mensch und wie ein Stier und wie ein Löwe und wie ein Adler sah das aus, aber eben irgendwie so wie, aber es gibt sowas nicht. Deswegen sind einfach die lebenden Wesen. Diese Wesen trugen Räder, die vom Geist Gottes gelenkt wurden, die voller Augen waren, die eben auch damit ausdrücken sollen, Gott sieht absolut alles. Er weiß alles und er lenkt alles. Und wie gesagt, das war nur der untere Teil des Thrones. Und dann lesen wir in Vers 26, und oberhalb dieses festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war, nämlich von diesen lebenden Wesen, befand sich, wie das Aussehen eines Saphirsteines, etwas wie ein Thron. Und auf dem, was wie ein Thron aussah, oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich. Über all dieser Herrlichkeit thront jemand, der das Aussehen eines Menschen hat. Ich würde sagen, es ist eine Christophanie, also ein Bild von Christus im Alten Testament, wie er auf dem Thron dieser Herrlichkeit sitzt. Und diese Erscheinung erinnert mit dem Gewölbe und mit dem Bogen, der darum herum ist, an die Schöpfung und dann auch an die Flut, wo dann ja auch der Regenbogen entstanden ist. Aber alles voller Glanz. Und Gott möchte Israel in der Gefangenschaft und er möchte uns heute sagen, dass er die gleiche Kontrolle hat, wie er es seit der Schöpfung hat. Um uns herum mag es dunkel aussehen, aber Gottes Licht strahlt weiter. Wir haben manchmal, so wie bei den Wolken, wir haben Sachen zwischen uns und der Sonne, dass wir die Herrlichkeit nicht direkt sehen. Und so ist es, dass manchmal unsere Umstände, unsere Situation, unsere menschlichen Augen einfach nur dazwischen sind, dass wir seine Herrlichkeit noch nicht für das sehen, wie es das wirklich ist. Aber er ist weiter auf seinem Thron. Seine Augen bemerken alles und die Räder sorgen für die Beweglichkeit, dass er überall gegenwärtig sein kann. Gott ist herrlich. Und du liest diese Beschreibung und sagst, also irgendwie ganz verstehen tue ich das nicht. Und deswegen hat Hesekiel ja auch gesagt, also es ist irgendwie so wie dieses, aber auch ich, der ich es gesehen habe, kann es nicht komplett in Worte fassen. Aber Gott zeigt sich selber. Denn er möchte Hesekiel sagen, schau her, egal wie es bei dir im Moment ausschaut, egal was dich bedrängt, egal was deine Umstände sind, du kannst mir vertrauen. Ich bin da, selbst wenn du nicht im Tempel bist. Ich bin da, selbst wenn du weit, weit, weit weg bist. Du bist nie weit weg von Gott. Erinnerst du dich im Psalmisten, der schreibt, wohin soll ich fliehen vor Gottes Angesicht? Selbst wenn ich mein Bett im Todesreich im Hades machen würde. Du bist da. Ja? Gott ist überall da. Jona musste das erleben. Er wollte weg von Gott. Und er sagt, es geht nicht. Aber es gibt uns auch die Hoffnung, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Kein Leiden, keine Bedrängnis, nichts. Und dieser Gott ist lebendig. Wir sehen dann, nachdem der ganzen Beschreibung, und ich will einfach nicht mehr dazu hinzufügen, weil du kannst es lesen und besser beschreiben kann ich es auch nicht. Besser ausmalen kann ich es nicht. Aber es soll uns einfach zeigen, wie Gott ist. Und dann lesen wir weiter und ich lese noch den letzten Teil von Vers 28 und das dann bis in Kapitel 2, Vers 7. Das hatten wir vorhin dann noch nicht gelesen. Wir lesen es jetzt. Und als ich es sah, Ende Vers 28, Kapitel 1, fiel ich, das ist Hesekiel, auf mein Gesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Und er sprach zu mir, Menschensohn, Ich sende dich zu den Söhnen Israel, zu den empörischen Nationen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter haben mit mir gebrochen, bis auf den heutigen Tag. Zu den Söhnen mit frechem Gesicht und hartem Herzen, zu ihnen sende ich dich. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr. Und sie, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus, sie sollen doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen, fürchte dich nicht vor ihren Worten, wenn auch Dornen dich umgeben und du auf Skorpionen sitzt. Vor ihren Worten fürchte dich nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder lassen, denn widerspenstig sind sie. Er hatte Gottes Herrlichkeit gesehen. Er war überwältigt, er fiel auf sein Angesicht. Aber dann hörte er die Stimme Gottes, er hörte die Botschaft von Gott. Gott zeigt sich nicht nur, sein Ziel ist nicht, dass er uns mit seiner Größe zum Schweigen bringt, sondern er will uns zum Zuhören bringen. Ja. Er zeigt dieses einmal, um zu sagen, schau her, ich bin da und ja, ich kann helfen. Aber jetzt, Menschensohn, ich möchte mit dir reden. Ich möchte dir mich selber kundtun, nicht nur ein Bild vor Augen führen. Ich möchte, dass du meine Pläne kennst, dass ich gute Pläne für euch habe, um euch Leben und Hoffnung zu geben, wie er in Jeremia sagt. Die ganze Vision sollte Hesekiel dazu bringen, diese Botschaft von Gott weiterzugeben. Und Gott wusste, dass es schwierig wird. Er wiederholt hier, sie sind ein widerspenstiges Haus. Okay? Aber was lesen wir Ende Vers 5? Aber sie sollen erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Sie sollen erkennen, dass Gott sich nicht versteckt hat, dass Gott nicht abwesend war. Durch das, was Hesekiel dann dienen wird, sollen andere erkennen, Gott hat zu uns gesprochen, Gott ist in unserer Mitte, Gott kümmert sich um uns. Und Gott möchte etwas Ähnliches von dir und mir. Gott möchte, dass wir das weitergeben, was er geoffenbart hat, sodass die Menschen, die sonst nichts von Gott hören wollen, dass sie erkennen und bekennen müssen. Da war jemand, der hat auf den Herrn und auf die lebendige Hoffnung verwiesen. Und sie sollen eben erkennen, Gott hat weiter zu ihnen gesprochen. Es kann gut sein, dass viele Menschen die Botschaft ablehnen. Aber das ist nicht unsere Verantwortung. Hast du das hier eben bemerkt? Er sagte, sie mögen es hören oder lassen. Du sprichst, so spricht der Herr, Herr. Ja? Und auch in dem letzten Vers, den wir eben gelesen haben, in Vers 7, du sollst meine Worte zu ihnen reden. Mögen sie hören oder lassen. Sie sind ein widerspenstiges Haus. Hesekiel, du bist nicht dafür verantwortlich, was andere damit machen. Du bist dafür verantwortlich, weiterzugeben, was ich dir sage. Und so möchte Gott uns gebrauchen, weiterzugeben, was der Herr gesagt hat. So spricht der Herr, Herr. Weil wir werden die Furcht vor Ablehnung nur überwinden, wenn wir genügend Gottesfurcht haben. Und so hat Gott Hesekiel seine Herrlichkeit gezeigt. Und er hat es gesehen und er fiel nieder, Vers 28, auf sein Angesicht. Und dann sagt er, Menschensohn, ja, du bist nur ein Mensch, du bist nicht in dieser Herrlichkeit, aber ich rede mit dir und ich habe dir dieses gezeigt, aber jetzt möchte ich, dass du diese Botschaft weitergibst, weil du erkennst, vor wem du stehst, dass der allmächtige Gott, dass er dich sieht, auch wenn du ihn nicht ständig sehen kannst. So macht Gott hier deutlich. Ja, wir sind nur Menschenkinder. Wir sind nicht anders, wir sind nicht besser als irgendjemand anders. Aber der Herr selber ist der Auftraggeber. Und du sagst, Moment mal, das ist Hesekiel. Ich bin nicht Hesekiel. Stimmt. Aber auch im Neuen Testament hat er uns gesagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ja, so auch wir haben diesen Auftrag, seine Botschaft weiterzugeben. Aber unsere Autorität beschränkt sich auch darauf, das weiterzugeben, was Gottes Botschaft ist. Wie er hier gesagt hat. Du sollst sagen, Vers 4, zu den Söhnen mit frechem Gesicht und hartem Herzen. Ich weiß nicht, wie du einige Menschen um dich herum siehst. Vielleicht denkst du, naja, das könnte auch mein Nachbar sein. Aber zu ihnen sende ich dich und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr. Nicht so denkt Volker. Oder das ist meine Meinung dazu. Sondern, okay, ich habe eine Meinung hierzu. Und das ist was ich machen würde. Aber hier, das ist, was der Herr offenbart. Das ist, was er gesagt hat. In unserer Not brauchen wir nicht ein paar Tipps zur Selbsthilfe, sondern ein starkes Vertrauen in den allmächtigen Gott. Das ist, was Gott hier Hesekiel in seiner Situation sagt, weil er in einer Not war. Und deswegen glaube ich, wir können das übertragen, weil unser Gott hat sich nicht geändert. Zu sagen, schau her, wenn Menschen in Not sind, egal, ob das jetzt durch körperliche Leiden, durch wirtschaftliche Notsituationen oder durch sonst irgendetwas ist. Die größte Not ist nicht einfach ein paar Tipps zu sagen, pass auf, wenn du kannst dieses Kraut ausprobieren, könnte ja helfen. Ich habe nichts dagegen, ehrlich nicht. Okay? Aber unsere Hoffnung beruht nicht darauf, dass wir dieses nehmen und es uns wieder besser geht. Denn selbst wenn es eine Weile hilft, es gibt kein Heilmittel auf Erden, das dich dem Tod entreißen kann. Es gibt nur eine Person, die ewiges Leben geben kann, und das ist Jesus Christus. Und so zeigt er hier seine Herrlichkeit und sagt, Hesekiel, gib weiter, hier ist Gottes Botschaft, hier ist, was Gott uns sagen möchte. Er sagt nicht, ich nehme alle Leiden weg, aber er sagt, es gibt eine Hoffnung und ich bin da. Und so brauchen wir ein richtiges Verständnis von Gott, um auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen. Wir sollen uns wie Hesekiel vor dem Herrn beugen und auf seine Stimme hören. Ja, das war das Bild, das wir eben schon hatten. Ja, Entschuldigung, jetzt war es doppelt. Gott hat in diesem Abschnitt seine Herrlichkeit offenbart. Und wir sollen ihm zuhören. Wir sollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Und die Frage für uns ist, hat Gott deine Aufmerksamkeit? Bist du bereit, das zu tun, was der Herr von dir möchte? Was möchte dann der Herr von uns? Wir sind ja nicht Hesekiel. Vielleicht sagst du, ja, ich wünschte, ich hätte sowas gesehen. Wie gesagt, Hesekiel war auch die Ausnahme. Er ist mit 10.000 anderen in die Gefangenschaft geführt worden. Kein anderer hat das gesehen. Er hat das stellvertretend für das ganze Volk gesehen, um dieses weiterzugeben. Aber was möchte dann der Herr von uns? Zuerst müssen wir zugeben, dass wir rebellisch waren. Wenn du Christus noch nicht angenommen hast, dann stimmt diese Beschreibung, die er hier sagt, zu dem, ich sende dich einmal zu den Söhnen Israel, aber bei uns ist es nicht viel anders, zu der empörischen Nation, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter haben mit mir gebrochen bis auf den heutigen Tag. Das war Kapitel 2, Vers 3. Ich sende dich zu diesen und sie haben sich von mir abgewandt. Sie leben nicht nach meinen Geboten. Sie fragen nicht danach, was möchte Gott. Und wir müssen zugeben, dass das auf unser Leben zutraf und zutrifft, wenn du Christus noch nicht angenommen hast. Aber er sagte, rede zu ihnen. Warum? Um ihnen eine Hoffnung zu geben. Er konnte damals nur sagen, Gott wird noch wirken. Wir haben mittlerweile mehr Offenbarung. Wir können sagen, dass Gott sein Opferlamm schon gesandt hat. Dass Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir erkennen, und einsehen und zugeben, umkehren. Die Bibel nennt das auch Buße tun. Einsehen zu sagen, wir haben ohne Gott gelebt. Wir haben nicht danach gefragt. Wir haben unsere eigenen Entscheidungen getroffen. Wir haben nicht Gottes Willen getan. Wir waren rebellisch. Und wir wenden uns zu ihm und sagen, Gott, ich kann von mir aus nicht zu deiner Herrlichkeit kommen, aber ich brauche dich. Bitte vergib du mir. Reinige du mich von meiner Schuld. Lass mich zu dir kommen. Dann hat er versprochen, wer an Christus glaubt, dem vergibt er die Schuld, dem gibt er ewiges Leben. Aber dann, wenn du sagst, naja, das habe ich schon getan, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, dann sollen wir diese Botschaft weitertragen an die Menschen um uns herum, wie Hesekiel es gemacht hat. Er sagte, hier schau her, so ist ein bisschen wie ich bin. Und wenn du das verstanden hast, dann gehe hin und sage zu den Menschen, sage selbst zu denen, die nichts von mir wissen wollen, sage ihnen, dass es eine Hoffnung gibt, weil es einen lebendigen Gott gibt, den wir mit unseren Augen nicht erfassen können, den keine Worte die Herrlichkeit ausreichend beschreiben können. Aber der lebt und der ewiges Leben anbietet, der dich einlädt zu seiner Herrlichkeit für Ewigkeit nicht. Das ist, was er möchte. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Darum hat er sich offenbart. Und er lädt uns ein. Die Frage ist, was machen wir damit? Was ist deine Reaktion? Bei Hesekiel, er hat es nicht nur gezeigt und gesagt, okay, Ende. Film ist zu Ende. Jetzt machen wir weiter, geh zurück. Und dann sagt er, und jetzt Menschensohn, ich sende dich. Was ist deine Reaktion? Lass uns beten.